Wenn wir hier bei Off-On Einblicke hinter die Kulissen von Netzpolitik.org geben, dann sind das oft Geschichten von Erfolgen. Es geht um große Recherchen, darum, wie wir eigentlich als gemeinnütziges Medium funktionieren und wie wir die Perspektive von Menschenrechten, Bürgerrechten und Gerechtigkeit in den digitalpolitischen Diskurs bringen. Die heutige Ausgabe wird anders. Denn wir müssen über ein Thema sprechen, bei dem uns genau das nicht gelungen ist. Es geht um das sogenannte Sicherheitsgesetz, mit dem die Ampelkoalition auf den Anschlag von Solingen reagiert hat. Und zwar mit Verschärfung des Asylrechts und einem Rundumschlag in Sachen Überwachung. Bei uns im Team und auch bei vielen Menschen da draußen haben das Gesetzespaket und die Debatte darum Bestürzung ausgelöst. Heute wollen wir darüber sprechen, wie wir mit so einer Niederlage, man kann es nicht anders sagen, umgehen, und wir wollen sie analysieren. Und damit herzlich willkommen zu Off-On, dem Podcast von Netzpolitik.org. Heute mit einer Folge Off the Record zum sogenannten Sicherheitsgesetz. Mein Name ist Ingo Dachwitz und wir zeichnen diesen Podcast am 4. November auf.
Hey, Serafin hier aus dem Schnittraum, ein paar Tage später. Jetzt ist genau das passiert, was Ingo am Montag schon vorsichtig erwartet hat. Die Ampel löst sich auf. Damit ändert sich die Situation um das Sicherheitspaket. Aber vermutlich nicht zum Besseren. Es ist schwierig, sich eine zukünftige Regierungskonstellation vorzustellen, die gegen das Paket ist. Das Gespräch hat also nur an Relevanz gewonnen. Okay, weiter mit der Folge.
Als dieses sogenannte Sicherheitspaket vor gut 2 Wochen verabschiedet worden ist, da haben wir danach eine außergewöhnlich lange Redaktionssitzung gehabt. Normalerweise planen wir bei diesem Morgenmeeting recht effizient unseren redaktionellen Output für den Tag und die Woche. Dieses Mal mussten wir erstmal gemeinsam verarbeiten, was wir da in den letzten Monaten erlebt haben. Und diese Verarbeitung setzen wir heute fort. Ich freue mich, dass ich dazu meine Kollegen Markus Reuter und Daniel Leisegang hier im Podcast begrüßen kann. Hallo.
Hallo.
Ja, hallo.
Und wir fangen tatsächlich auch mal an mit Verarbeitung auf der emotionalen Ebene. Ich habe eben gerade schon angesprochen, unser langes Redaktionsmeeting, in dem wir auch erstmal darüber sprechen mussten, was fühlen wir, wie geht's uns damit? Diese Frage würde ich jetzt euch auch als erstes einmal stellen. Wie ging es euch, nachdem das Sicherheitspaket jedenfalls teilweise verabschiedet worden ist?
Na, ich habe ja die Bundestagssitzung mir angeschaut und das ist natürlich... Also ich fand es schockierend, wenn du merkst, okay, da ist jetzt nur noch ein Beitrag. Also es gab quasi alle Reden, die da gehalten wurden, Debattenbeiträge quasi, alle Redebeiträge waren entweder für dieses Sicherheitspaket oder gegen, weil es nicht hart genug ist. Und es gab von der Gruppe, die Linke darf ja nicht mehr oft reden, die hatte dann einen Beitrag da nur noch. Und das war der Einzige, der quasi gesagt hat, hey, pass mal auf, Achtung, Grundrechte, was da alles passiert. Also das ist natürlich, wenn Menschenrechtspositionen oder Freiheitsrechtspositionen derart marginalisiert sind, das tut schon weh. Also das tut schon weh, wenn du merkst, puh, wir sind hier ganz schön auf weiter Flur alleine.
Ja, das war genau das Gefühl. Am Freitag hattet ihr darüber berichtet, ich glaube, Chris, du, ne? Ihr beide habt den Artikel geschrieben und dann hatten wir das Wochenende Zeit, das zu verarbeiten und auch zu lesen, was andere darüber schreiben. Und das war auffällig. Also wir sind es ja gewöhnt, mit Zombies zu hantieren, Vorratsdatenspeicherung und Co., die jetzt wiederkommen, auch dann an diesem Wochenende schon wieder rausgeholt wurden. Und dann las man die Artikel von Spiegel über Taz bis Süddeutsche und es war einfach einhellig weiterhin der Ton, dass dieses Sicherheitspaket die richtige Sache ist und dass es hätte durchkommen sollen oder sogar, dass die Verschärfung, die CDU da forderte, dass die notwendig sind. Sprich Vorratsdatenspeicherung und Staatstrojaner, dass die noch oben drauf kommen und dass dann auch diese Internet-Superdatenbank auch noch für andere Fälle zur Anwendung kommen soll, weniger schwere Fälle. Und das... die Zombies wieder um die Ecke kommen, das sind wir gewöhnt, dass wir technisch schwere Sachverhalte erklären müssen, wie beispielsweise bei der Chatkontrolle seit Jahren, das sind wir auch gewöhnt, dass aber der Diskurs so einhellig und so kaputt und so mittlerweile vom Getriebensein zum Antreiben hingekommen ist, das war für mich tatsächlich eine neue Qualität und da fühlte ich mich also tatsächlich persönlich auch schon daran erinnert, an so einschneidende Verhältnisse oder Entscheidungen wie der Kosovo-Krieg, wo die Grünen damals auch in der Regierung waren, wo einfach auch so eine Riesenenttäuschung war bei vielen. Da war damals Rot-Grün kam erstmals an die Regierung und die dann waren ausgerechnet die Grünen, die pazifistische Partei, machte damals diese Kehrtwende. Und jetzt ist wieder sowas, wo die Fortschrittskoalition dieses Gesetz durchbringt, was ich vermutlich in dieser Schärfe nicht mal von einer Schwarz-Gelben so erwartet hätte.
Wie geht ihr damit um oder wie seid ihr damit umgegangen? Also Markus, du hast auch richtig viel Berichterstattung ja zu dem Thema gemacht. Hilft das? Ist das ja eine Form der Verarbeitung? Und ja, auch, ja, manchmal fühlt man ja dann auch, ist es ja auch eine Form der Ermächtigung, wenn man merkt, okay, man löst das aus. Ne? Aber ja, wie seid ihr dieses Mal damit umgegangen?
Naja, ich glaube, was wir sehen, ist so ein, also diese zivilgesellschaftliche Opposition gegen dieses Paket war ja relativ groß. Das war ja von Seebrücke, Amnesty, Gesellschaft für Freiheitsrechte, alle möglichen. Ne? Also es war ein recht breites Bündnis. Es gab in der SPD 6000 Mitglieder, die unterschrieben haben dagegen. Es gab in den Grünen wieder, also das ist ja, und ich glaube, dass der Umgang ist, wir müssen sehen, dass wir im Parlament jetzt eine Marginalisierung von Zivilgesellschaft haben. Einfach, das ist eine, da ist, entsteht, also da ist eine, nicht eine fehlende Repräsentanz, glaube ich, von dieser Position. Und damit muss man umgehen. Und das geht wahrscheinlich nur über Druck von außen, das zu ändern, aber weiß ich auch nicht genau.
Über die ganz praktischen Tipps, wie wir, was wir aus unserer Analyse ziehen, werden wir am Ende nochmal sprechen. Vielleicht gehen wir tatsächlich jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück und sprechen darüber, was ist überhaupt dieses sogenannte Sicherheitspaket? Was steckt da drinne? Also Auslöser war die Messerattacke in Solingen am 23. August. 3 Tote, viele Verletzte. Was ist danach passiert? Könnt ihr das einmal zusammenfassen?
Ja, vielleicht kann man sagen, was davor schon passiert ist. Mhm. Davor wurde nämlich eine Reform des BKA-Gesetzes schon diskutiert und da steckte schon einiges drin. Und da gab es eigentlich schon die Kritik, die jetzt später dann nochmal rausgeholt wurde. Und dieser Anschlag in Solingen war, glaube ich, für viele, man kann es nicht anders sagen, ein willkommener Anlass, das rauszuholen und vieles weitere rauszuholen und es durchzusetzen. Und ich glaube auch, kann es mir nicht anders erklären, wieder besseren Wissens, dass viele dieser Sachen sehr wahrscheinlich verfassungswidrig sein werden. Mhm. So, es ging darum, in Zeiten von 3 Landtagswahlen ein Gesetzespaket auf den Tisch zu legen, was wenig bis gar nichts mit evidenzbasierter Sicherheitspolitik zu tun hat, wo Grundrechte überhaupt keine Rolle mehr spielten, sondern wo der Anschein erweckt werden sollte, dass man handlungsfähig ist und wo man letztlich das, was die AfD schon seit langem vorschlägt, auch auf den Tisch gelegt hat. Das zeigt sich besonders in dem Teil des Pakets, ist ja in 2 Teile unterteilt, der sich insbesondere gegen Migration und ganz gezielt gegen Asylsuchende richtet, weil gesagt wurde, dieser mutmaßliche islamistische Attentäter hätte abgeschoben werden sollen, das ist nicht passiert. Also, wie auch immer man zu dieser Schlussfolgerung kommt, wir müssen jetzt gegen alle Asylsuchende, die abgeschoben werden müssen, müssen wir jetzt massiv vorgehen. Und das ist erstmal das Klima, was da entstand und wo die Wurzeln liegen, nämlich in diesem BKA-Gesetz. Und dann eben auch mit einem anderen Fall, der damit verwoben ist, der im März stattfand. Das war eben die, wenn man so will, die Enttarnung von Klette, die eben mit PIM-Eis, mit der Hilfe von PIM-Eis erfolgt, also mit einer kommerziellen
Internet-Suchmaschine,
genau. Und da entstand halt der Wunsch, warum können wir das nicht in den Polizeibehörden? Und dem wird jetzt einfach auch Rechnung getragen. Und das wird jetzt alles zusammengeschnürt und wurde auf den Tisch gelegt. Und dann gab es weder von der CDU noch von der FDP, Buschmann hat ja dann sofort das Feld geräumt, der Justizminister, noch einen nennenswerten Widerstand.
Genau, den Asylrechtsteil sozusagen vertiefen wir heute nicht, aber lasst uns mal den sicherheitspolitischen Teil nochmal ein bisschen aufschnüren. Was steckt alles drinne?
Na, ich würde ihn nicht ganz wegmachen, glaube ich, den Asylrechtsteil. Also was da passiert ist ja, ich quasi bestrafe Leute, Asylsuchende generell und es ist auch ein biometrisches Erkennungsding drin. Also generell hat das Paket 2 Biometrie-Punkte drinnen. Das eine ist, wie erkenne ich quasi Asylsuchende, wie identifiziere ich die? Beispielsweise kommt jetzt jemand aus, sagt, ich bin aus dem Libanon und jetzt will man quasi Bilder abgleichen aus dem Internet. Ich nehme das Gesicht dieser Person, werfe das gegen das gesamte Internet eigentlich oder gegen zumindest Ausschnitte und sage, ich finde aber gar keine Bilder aus dem Libanon, sondern aus Syrien. Facebook in Syrien oder was auch immer. Da, also das ist eine Sache, also Erkennung von Asylsuchenden. Und die andere Sache, die ist so ähnlich, die gegen schwerste Kriminalität eingesetzt werden soll. So Sachen lassen sich natürlich auch irgendwann weiter aufweichen. Aber was ich dazu brauche, ist wenn ich muss das gesamte Internet kartografieren, die biometrischen, ich habe ein Video, Foto von Menschen, davon gibt es Milliarden Bilder und Datensätze und die kartografiere ich und oder katalogisiere sie eigentlich biometrisch und habe dann irgendwelche biometrischen Abgleichsdaten, gegen die ich suche eine Person, die ich als, was weiß ich, Terrorist, Krimineller etc. Einstufe als BKA, werf dieses Bild gegen die Datenbank und sehe, da und da und da taucht diese Person auf. Was das jetzt gegen diesen Attentäter von Solingen gebracht hätte, ist natürlich Quatsch. Ne? Also sieht man, das hat nichts, hätte nichts gebracht. Das ist einfach nur, das hat es jetzt aus der Schublade geholt. Das ist der eine Teil des Gesetzes, also diese biometrischen Abgleich, so eine Art Internet-Biometrie-Fahndung. Und der andere Punkt ist die Ausweitung von Waffenverbotszonen und da gibt man den Ländern relativ viel Möglichkeit und Spielraum. Das ist sehr gummiparagraphenartig ausgestaltet, was man alles als Waffenverbotszone deklarieren kann oder Messerverbotszone. Mhm. Da gibt es ein paar Ausnahmen, dass du nicht im Restaurant das verboten ist. Am Anfang war das nicht drin, aber der springende Punkt bei diesen Waffenverbotszonen ist jetzt nicht, dass Messer verboten sind eigentlich, sondern dass ich damit der Polizei ein anlassloses, also verdachtsunabhängiges Instrument in die Hand gebe, Menschen auf der Straße anzusprechen, zu kontrollieren und zu durchsuchen sogar. Und diese ganze Ermessenssache, da muss kein Richter und nichts, da kann die Polizei sagen, ich halte dich für verdächtig, Tasche auf und dann durchsuche ich dich halt oder Hose auf und wenn du nicht mitmachst, dann hast du ein Problem.
Das muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen erklären, weil sozusagen das leicht versteckt ist. Ne? Also Waffenrechtsverschärfung klingt jetzt immer gut. Aber das heißt letztendlich, dass in diesen Gebieten, die als Waffenverbots- oder Messerverbotszonen ausgezeichnet werden, einfach wirklich die Polizei auf alle zugehen kann. Und auch das geht natürlich einher mit der Gefahr von Racial Profiling, all die Dinge, die wir ohnehin haben.
Das sowieso. Also die Gefahr ist, wenn ich der Polizei, man will in einem demokratischen, freiheitlichen Staat der Polizei nicht das Recht geben, unbescholtene Menschen und Bürgerinnen und Bürger einfach so zu kontrollieren. Das will man nicht haben. Das ist, was geht die Polizei an, was ich in meiner Tasche habe? Das gibt ja auch unangenehme Situationen. Ne? Du wirst dann kontrolliert, du fühlst dich, denkst du, hab ich das getan? Die Leute sehen, da wird jemand von der Polizei kontrolliert. Dann hat man diese ganzen rassistischen Vormuster bei der Polizei, die natürlich ich als weißer Fuzzi, fast 50, werde natürlich viel weniger kontrolliert als der 22-Jährige, der irgendwie eine dunklere Hautfarbe hat. Und da werden genau diese Racial Profiling, die werden zehnmal so oft kontrolliert. Dann findet man andere Sachen bei denen. Dann sagst du, jetzt haben wir da eine halbe Pille gefunden. Dann hat man Beifang. Also man schafft eine Kontrollstruktur, die der Polizei sehr viel in die Hand gibt. Und dabei kann das sehr gummiparagraphisch von den Ländern ausgeweitet werden. Also da stehen Sachen drin wie Straßen in der Nähe von Straßen, die belebt sind. Also damit kann ich ganz Berlin quasi irgendwie zur Waffenverbotszone machen. Ne? Genau.
Noch weitere inhaltliche Punkte aus dem Paket, die ihr hervorheben wolltet, die wir jetzt mit aufschnüren? Oder das sind die wesentlichen?
Das sind die wesentlichen, glaube ich, ja.
Okay, jetzt haben wir schon kurz über die Debatte gesprochen, denn es gab ja einerseits einen Zeitpunkt zwischendrin, wo die Grünen und die FDP im Parlament gesagt haben, hier, wir haben die Sache gerettet aus bürgerrechtlicher Perspektive und haben jetzt hier noch Sicherheitsschutzmaßnahmen reinverhandelt und haben das abgeschwächt. Ist das aus eurer Perspektive, sind das substanzielle Veränderungen gewesen aus eurer Perspektive?
Nein, ich glaube, das haben wir tatsächlich ja auch zu Recht als kosmetische Veränderung betitelt. Und das war eben das, wenn man so will, das Heraufstufen von der Straftaten auf besonders schwere Straftaten. Aber das ist alles, das sind deswegen kosmetische Veränderungen, die dort erfolgten, weil sie letztlich das Fundament nicht berührten, was dort gelegt wird. Das ist eben diese Datenbank und das sind diese Durchsuchungen, die anlasslos jetzt erfolgen können. Und damit wird ein völlig anderes Klima geschaffen. Es werden Grundrechte grundlegend ausgehebelt und das ist das Kernproblem dabei. Und ich meine, das hat letztlich, glaube ich, auch die Ampel begriffen. Die haben ja diese ganze Abstimmung im Bundestag dann so aufgesplittet, dass sie möglichst die Gegenstimmen so konzentrieren konnten bei den drei zentralen Abstimmungen, dass das ganze Paket nicht zu Fall kam. Und der Druck war ja auch massiv hoch davor. Insofern
Olaf Scholz hat gesagt oder soll damit gedroht haben, die Vertrauensfrage zu stellen, wenn das nicht durchkommt.
Genau. Bei den Grünen, das wurde uns ja berichtet aus Kreisen, dass die mehrfach irgendwie die Abweichler quasi aufgefordert wurden, sich zu melden, auch noch nachmittags davor. Das ist zwar sehr ungewöhnlich, dass das so mehrfach, also die wurden auf Linie gebracht und am Ende wurden auch ganz viele Leute, auch Digitalpolitiker auf Linie gebracht, würde ich sagen. Oder haben
sie tauchen nicht auf.
Tauchen nicht auf, ne? Also geht man da nicht hin, damit man nicht diese peinliche Abstimmung dann mitmachen muss?
Naja, und seitdem sind sie in Deckung gegangen auch. Also es passiert ja auch seitdem nichts. Man kann ja nur sich fragen, wie es jetzt weitergeht ohnehin.
Also ich würde nochmal auf diese Änderungen, die da eingespielt wurden. Ne? Also das sind so Sachen, da wird gesagt, ja, dann gleichen wir das nicht mit dem ganzen Internet ab, sondern nur mit Täter- oder tatrelevanten Dingen. Wie soll das funktionieren? Ich habe eine Person. So, jetzt will ich wissen, wo diese Person im Internet auftaucht. Wie kann ich das klein machen? Dann habe ich diese Datenbank, die jetzt dann, das wird in der Verordnung, soll das geregelt werden, wie das funktioniert. Das wurde auch verkauft, als ja, wir haben das ja ausgegliedert. Das wird in der Verordnung dann nochmal geregelt. Also mein Tipp wäre, am Ende wird das irgendeine Firma wie Palantir machen und dann macht man irgendwelche Filter rein, wo man so ein bisschen, okay, dann nehmen wir Internet, was wir als Nordamerika haben, irgendwie ein bisschen raus oder sagen dann, das ist total bürgerrechtsnah, weil wir gucken jetzt uns nur 80% des Internets an. Oder irgendwie, also.
Aber zum Beispiel Bullshit. Daniela Klette, die RAF-Terroristin, ist ja enttarnt worden auf Grundlage eines Facebook-Fotos ihres Capoeira-Vereins aus Kreuzberg, wo sie irgendwie im Hintergrund zu sehen war. Ne? Also das, sowas werden die sich ja nicht nehmen lassen, auch solche Dinge zu durchsuchen, oder?
Genau, also ich muss dafür sowieso eine Superdatenbank des gesamten Internets oder der gesamten Biometrie, die ich da finde, anlegen. So. Und dann kann ich später vielleicht irgendwie so, also das wird sicher so laufen, dass diese Verordnung so ist, dass ich diese Filter, da kann ich dann irgendwie Regionalfilter reinmachen. Dann sagen sie, jetzt ist es total bürgerrechtsfreundlich, grundrechtsschonend oder wie es heißt. Ne? Und das ist halt, also ich glaube, das ist halt Bullshit, weil ich habe diese gesamte Datenbank und habe sie in staatlicher Hand und
das ist ja quasi auch die Einschränkung, die jetzt beschlossen wurde. Das BMI muss jetzt quasi vorlegen, wie sie das umsetzt, wie das Ministerium das umsetzen will. Und es gibt letztlich nur die zwei Möglichkeiten. Entweder baue ich diese Superdatenbank oder ich arbeite selber bei den Polizeibehörden. Das ist rechtlich höchst fragwürdig, dass das erlaubt sein wird aus Verfassungsschutzgründen. Oder auch KI-Verordnung widerspricht dem auch. Und das Zweite, was ich machen kann, ich kann eben mit diesen kommerziellen Anbietern zusammenarbeiten. Die sind in Europa verboten in der EU. Deswegen sind die auch mittlerweile, haben die ihren Firmensitz verlagert. Das geht also auch nicht. Das heißt, die einzige Lösung, die technisch oder sagen wir juristisch ginge, wäre immer ad hoc eine Datenbank anzulegen, einen Abgleich mit einem Foto zu machen und sie dann wieder zu löschen. Und das ist einen Aufwand, den wird niemand betreiben können in diesen Behörden.
Klingt nicht realistisch. Okay, lasst uns noch mal kurz den Rest der Debatte zusammenkehren oder des politischen Prozesses. Im Bundestag hat die Ampel ihre Leute auf Linie gebracht und hat das Paket durchbekommen oder genau die Pakete. Im Bundesrat ist dann aber zur Überraschung vieler ein Teil davon durchgefallen. Was ist da passiert?
Ja, im Bundesrat haben Länder unter Beteiligung von CDU-Regierungen gegen den Teil gestimmt, also nicht den Teil, der diese Asylverschärfung enthielt, sondern den Teil mit der Biometrie, weil da will man noch mehr. Das ist so der Punkt. Jetzt geht es in den Vermittlungsausschuss. Also der andere Teil war auch nicht zustimmungspflichtig. Der Teil war zustimmungspflichtig und jetzt ist es halt, mal gucken. Jetzt geht es in den Vermittlungsausschuss, jetzt wird es ein bisschen dauern. Mal gucken, ob die Ampel so lange lebt, aber und was dann passiert, also es ist so unklar, wie es jetzt weitergeht. Aber ist ja auch nicht so, dass gestoppt wurde, weil es zu verfassungswidrig
genau,
ist.
Genau, wir halten
sondern
das immer
wir
fest.
Noch verfassungswidriger
genau, es ging nicht um die grundrechtlichen Bedenken.
Nein.
Deshalb ist es gestoppt worden, auch wenn es bei manchen so ein kurzes Aufatmen ausgelöst hat. Wow, okay, der Teil ist nicht sozusagen, der Bundesrat hat es gestoppt, aber es geht darum, das noch zu verschärfen. Was will die CDU? Haben die konkrete Vorstellungen, was sie sich da noch wünschen?
Ja, sie wollen die Staatstrojaner, wollen sie oben drauf. Sie wollen die Vorratsdatenspeicherung statt Quick Freeze.
Und
sie wollen
für alle möglichen Straftaten natürlich
genau, einsetzbar. Und sie wollen die Ausweitung der biometrischen Gesichtserkennung. Das sind gerade alles drei Punkte, da hat jede Fraktion, die gerade mühsam ihre Zustimmung zusammenbekommen hat, jeweils Widerspruch. Also Quick Freeze, die FDP, biometrische Gesichtserkennung, ist dann bei den Grünen ein Problem und insofern, und bei der SPD gab es ja auch massiven Protest, wird das sehr schwierig werden. Und ich habe so mittlerweile Zweifel, ob dieser Vermittlungsausschuss überhaupt noch angerufen wird, selbst wenn die Ampel noch überlebt bis ins nächste Jahr hinein, weil das würde bedeuten, dass man die ganzen Debatten nochmal führen muss. Und ich meine, wenn sie das nicht tun, dann schiebt man sich im Wahlkampf den schwarzen Peter quasi zu von CDU und SPD vor allem, dass sie sagen, ihr habt das verhindert, dass wir das durchbringen konnten, das können sie sich dann gegenseitig vorwerfen. Und das wird sicherlich, also für den einen Teil wird es eine schwere Hypothek sein, mit der sie in den Wahlkampf gehen und für die anderen wird es willkommener Anlass sein, dann noch schärfere Sachen zu fordern. Vor allen Dingen, wenn noch sowas Ähnliches nochmal passiert.
Ihr habt jetzt schon an verschiedenen Stellen gesagt, warum das problematisch ist. Ich glaube, das ist es deutlich geworden, dass es sozusagen eine Katastrophe ist aus menschen- und bürgerrechtlicher Perspektive. Warum, wenn wir jetzt mal in die Analyse gehen, ist diese Perspektive so wenig vorgekommen? Also ich habe in Deutschland, es gab ja auch eine Anhörung im Bundestag, so, wo es massive Kritik daran gab von vielen, die ist in einem Beitrag im Deutschlandfunk, den ich gehört habe, mal so ganz kurz am Rande zu einem Halbsatz erwähnt worden. Aber ansonsten ist diese Perspektive, die ja eben nicht nur wir hier stark gemacht haben, sondern du hast es eben schon gesagt, Markus, ein großes, breites Bündnis aus der Zivilgesellschaft stark gemacht hat, so gar nicht in die Debatte gekommen. Woran lag das?
Ich glaube, also es gibt eine kommunikationswissenschaftliche Theorie, die besagt, dass der mediale Rahmen von Debatten sich eigentlich daran orientiert, was im Bundestag diskutiert wird. Das heißt, fehlen dort Debattenteile, dann haben es die außerparlamentarischen Positionen schwieriger durchzudringen medial. Das ist kommunikationswissenschaftliche Theorie, aber das wäre eine Erklärung, glaube ich.
Also das, was im Bundestag nicht gesagt wird, wird auch von JournalistInnen nicht aufgegriffen, kommt auch sonst nicht in die Debatte sozusagen.
Kommt auf jeden Fall deutlich schwieriger in die Debatte reinzukommen. Und das war ja schon auffällig. Also wenn die Taz schreibt, ja, also mehr Biometrie irgendwie, also man, das sind so Sachen, dann denkst du, was ist denn da mit euch los? Mhm. Also das ist, oder dass Medien wie die Süddeutsche, die ja immer auch für bürgerrechtliche Positionen da war, eigentlich total, also das kam nirgendwo rein. Und das war Amnesty International, da waren alle möglichen Zivilgesellschaften und Organisationen, haben wir dagegen opponiert. Das ist ja nicht so, dass die nicht auch ein Gewicht hätten oder irgendwie. Das war ja jetzt nicht irgendwie so ein paar Schwarzpullover, die gesagt haben, das ist gefährlich, sondern das ist eine breite zivilgesellschaftliche Widerstand dagegen gewesen. Jetzt nicht auf der Straße, aber zumindest also von den Organisationen.
Also am Anfang schon mal gesagt, ich glaube, die Landtagswahlen haben eine große Rolle gespielt. Das war einfach das Klima. Es war die Europawahl im Sommer. Dann kamen die drei Landtagswahlen und es war klar, die AfD ist in den Umfragen sehr weit vorne. Wenn nicht sogar gewinnt sie diese Landtagswahlen. Und inmitten dieser Atmosphäre kam dann diese Debatte rein im Folge von Solingen. Und wir hatten davor schon eine Entwicklung, wo die Getriebenen zu Treibern dieser Verschärfung wurden. Also ich erinnere nur an das Interview, was Scholz im Spiegel gegeben hat. Mehr Abschiebungen wagen, war ja quasi da der Ruf. Und das hat sich dann nochmal verstärkt. Und ich glaube, das war so erstmal das Klima, in dem sich das bewegt hat. Und dann hatten wir diese Debatte, die auf so ganz vielen Ebenen ablief. Ja, das war ganz lange, haben wir über Messer geredet, dann haben wir über Migration geredet. Und da dann noch dann auf diese Ebene zu gelangen, wo es darum ging, deutlich zu machen, was das bedeutet, eine solche große Datenbank zu haben, die bei den Polizeibehörden angesiedelt ist und was das konkret für Einzelne bedeutet und die Einschränkung der Grundrechte und was das langfristig bedeutet, etwa mit Blick auch darauf, dass eine AfD irgendwann mal in der Regierung sein könnte, das ging dann völlig unter. Und ich habe mich nochmal daran erinnert, das Ironische war ja, dass wir, als wir die Konferenz Bildet Netze gemacht haben, das war am 13. September, und am Vortag hat die Bundesregierung das Gesetz eingebracht. Und in dem Moment war, als wir auf dieser Konferenz waren, unter dem Motto Bildet Netze, wo ganz starke zivilgesellschaftliche Beteiligung war, und das haben wir ja ein Jahr vorher schon geplant, war schon erkennbar, und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die wir jetzt auch beobachten werden im nächsten Jahr, dass etwas auseinanderdriftet. Mhm. Also dieser, wie Markus auch schon sagte, dieser parlamentarische Betrieb, der den medialen Diskurs so massiv bestimmt hierzulande und dann eben die Zivilgesellschaft, die meist nur hoffen kann, da rein zu grätschen und zu intervenieren und noch was zu verändern, das geht gerade sehr weit auseinander. Und meine Wahrnehmung ist auch aus dem zivilgesellschaftlichen Raum, mit dem wir zu tun haben, dass dort eine Enttäuschung, eine Fassungslosigkeit und tatsächlich auch so eine große Ratlosigkeit ist, was gerade sich dort, wie sich das so massiv auseinanderbewegen kann und was daraus eigentlich für die Wahl folgt und für die nächsten Monate und Jahre.
Bevor wir noch mal ein bisschen intensiver auf die Medien gucken, würde ich noch mal kurz tatsächlich bei der Ampel bleiben, um das noch ein bisschen besser verstehen zu wollen. Weil also Nancy Faeser als Person oder als Innenministerin, das ist ja eine Sache, die wir schon lange erlebt haben eigentlich, dass die quasi eine konservative Innenpolitik fortsetzt. Ja, also das ist was, was wir oft gesehen haben, das Amt prägt die Person auf jeden Fall stärker, als die Person das Amt prägt. Wenn man jetzt erstmal davon ausgeht, dass Nancy Faeser da mit dem, was sie vorher politisch gemacht hat, eigentlich durchaus keine Bürgerrechtsfeindin war. Also, aber sobald sie im Amt ist, hat sie eigentlich die Politik fortgesetzt, die ihre konservativen Amtsvorgänger gemacht haben. Auch da haben wir schon immer ja eine Politik gesehen, dass Sicherheitspolitik wie auf dem Basar gemacht wird. Wir machen jetzt erstmal Maximalforderungen und dann ja, kann doch das Verfassungsgericht das zurechtstutzen auf das, was grundrechtlich in Ordnung ist. Aber wir holen erstmal alles, was wir wollen und schreiben das dann rein. Diese Politik wird fortgesetzt. Als Gegenspieler gab es aber eigentlich immer einen starken oder je nach Stärke des Justizministers oder der Justizministerin das Justizministerium. Ne? Und auch die Grünen, also die FDP, Bürgerrechtspartei und auch die Grünen haben sich ja eigentlich in den letzten Jahren als Bürgerrechtspartei versucht zu positionieren und haben das in der Opposition jedenfalls auch sehr stark gemacht. Was ist da sozusagen passiert, dass die jetzt alle komplett an einem Strang zu ziehen scheinen und es da gar nicht mehr diese stimmt wahrscheinlich nicht, aber dass es da kaum auch innerkoalitionäre Opposition gibt und Debatte. Was hat sich da verschoben?
Na, ich glaube, dass die sich getrieben fühlen von der AfD oder von der CDU, die sie von der AfD wiederum getrieben ist und dass so eine Stimmung da ist, wir müssen jetzt hart sein, wir müssen die Muskeln zeigen, der Staat, und wir müssen jetzt irgendwie klare Kante, und dann müssen wir dann den Rufen von Leuten, die sagen, wir haben keinen Bock, dass irgendjemand, ein islamistischer Mensch irgendwie da Leute absticht, da müssen wir irgendwie mit so einem harte Hund-Nummer durchkommen. Ich glaube, das ist der Hintergrund.
Ich sehe das genauso. Ich würde es parteipolitisch noch ergänzen. Ich glaube, das ist bei der SPD war ja ganz lange das Problem, dass sie, wie Olaf Scholz es gesagt hat, Führung bestellt hat, aber sie nicht bekam. Und gleichzeitig die SPD in der Regierungskoalition eine Partei ist, die einzige Partei ist, von der man tatsächlich eine harte Innenpolitik verlangt von außen. Der Diskurs hat das immer an die SPD herangetragen, nicht an die FDP und nicht an die Grünen. Und da war die SPD tatsächlich im Dilemma, und das stellen wir auch immer wieder ja im täglichen Betrieb quasi fest, dass die innenpolitischen und die digitalpolitischen Kräfte in der SPD auch immer da gegeneinander stehen. Die innenpolitischen wollen mehr Härte und mehr durchziehen, und die digitalpolitischen sagen, Obacht, hier gibt es noch Verfassung und Grundrechte. Und dann haben wir eine FDP gehabt, die tatsächlich ja auch sehr lange, und das muss man Buschmann ja auch zugute halten, einen Gegenpol zu Faeser gebildet haben. Auch gerade mit dem Quick Freeze versus Vorratsdatenspeicherung. Das ist aber dann nach Solingen komplett umgekippt. Mhm. Das war ja der Moment, wo Buschmann auf der Pressekonferenz saß und gesagt hat und quasi mit Faeser zusammen das präsentiert hat. Und dann haben wir noch was Drittes, glaube ich. Wir haben die Grünen. Und die Grünen machen sich gerade schick für eine schwarz-grüne Regierung nach dieser Koalition. Und gerade Habeck betreibt ja das Projekt, so eine Mitte-Merkel-grüne Wählerschaft abzuholen. So, und da strengt er sich gerade an, dahin zu kommen. Und ich glaube, was sie gerade machen, ist, auf einen Zettel zu schreiben für künftige Koalitionsverhandlungen, guck mal lieber CDU, guck mal lieber Merz, das haben wir doch alles mit durchgebracht. Mhm. Und die FDP muss gerade was Ähnliches tun. Sie macht es gerade auf der wirtschaftspolitischen Flanke, aber sie macht es auch auf der innenpolitischen. Und ich glaube, es hat viel mit der AfD zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, wie die nächste Regierungskoalition aussieht. Und da wird die Zivilgesellschaft, da werden die Grundrechte gerade zerrieben in diesem Prozess. Mhm.
Ja, und die Medien wirken in diesem Umfeld dann jetzt eigentlich, müssen wir konstatieren, auch als Verstärker, oder? Wir haben das eben schon kurz angesprochen. Eigentlich ging es ja nur noch darum, die CDU sagt, das reicht nicht genug. Und wer schützt das Land besser, oder tun sie genug, um das Land zu schützen? Warum geht in den Medien dann, ist ja auch nicht so, dass es da nicht JournalistInnen gibt, die früher auch mal dann sozusagen auch Bürgerrechte in die Debatte eingebracht haben oder dann auch sozusagen eine Position von Amnesty und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, Gesellschaft für Freiheitsrechte und Co. auch Raum geben. Warum ist das in dieser Debatte nicht passiert. Markus, du hast gerade eben schon die Theorie erzählt quasi oder einen Ansatz erzählt, warum das so sein könnte. Aber das kann doch, also eigentlich müssen doch JournalistInnen auch selber Recherche machen, auch sagen, was fehlt in der Debatte. Es gab eine Bundestagsanhörung, in der es massive Kritik daran gab und das kam trotzdem nicht vor. Sondern es ist dann eigentlich nur noch so eine Art Sportberichterstattung gewesen, wie man das oft sieht im Politikjournalismus. Wer kann jetzt noch einen Punkt machen und wer setzt sich durch? Und es ging eigentlich gar nicht mehr um die Inhalte, oder?
Genau, ich glaube, das ist, wenn es dann Kontroverse gibt, dann wird es nochmal spannender. Oh, die streiten sich in den Grünen. Dann ist es, dann kommt der Sportberichterstattungsteil, wird dann größer. Ich finde, wird nochmal einen Punkt zurückgehen. Ich find's eigentlich erschreckend, dass halt nicht eine Kritik daran kommt. Hilft das denn überhaupt gegen diese Form von Bedrohung oder Terrorismus? Muss er sich denn mal das anschauen? Ich meine, ISIS-Terrorismus ist so ein, da kann ich ein Video machen von mir und sagen, ich bin ISIS und dann gehe ich am nächsten Tag mit dem Messer raus und steche Leute ab. Das ist eine Form, das ist so niedrigschwellig, du gehst gegen weiche Ziele quasi, das ist ja nicht irgendwie Politiker entführen und irgendwie hohe Kunst des Terrorismus quasi, sondern das ist die schäbigste, einfachste Form, wo irgendwelche durchgeknallten Amokläufer dann das attraktiv finden. Und die Frage ist doch, wie kriege ich es hin, dass ich diese Menschen ganz häufig irgendwie gescheiterte, irgendwie, da funktioniert das mit dem Asylverfahren, irgendwas nicht, das sind ja irgendwelche, die werden nicht anerkannt, dann radikalisieren sich irgendwie, also ich muss ja eigentlich an diese Radikalisierung ran, wo Leute da eine Attraktivität zu diesem Terrorismus finden. Und das kriege ich nicht über irgendwie einen biometrischen Überwachungsstaat. So. Und diese Frage wurde nie gestellt, sondern das ist jetzt alles, das hilft gegen Solingen. Also die Frage, ist das evidenzbasiert, hilft das in irgendeiner Form, hat fast niemand gestellt. Und das finde ich halt tragisch.
Plus, man muss auch nochmal ergänzen, natürlich, dass jetzt geht es die ganze Zeit um islamistischen Terrorismus, aber wenn wir uns auf die Zahlen angucken, ist natürlich der Rechtsterrorismus in Deutschland viel gefährlicher, viel tödlicher, viel mehr Straftaten. Und trotzdem geht es jetzt in der Debatte wieder fast ausschließlich um islamistischen Terror. Was ja versprochen wird, ist ein Gefühl von Sicherheit. Ne? Es wird ja auch viel mit Sicherheitsgefühl argumentiert, das erhöht werden muss. Und ich habe das Gefühl, es traut sich keiner mehr jedenfalls oder kaum jemand in der Politik auch noch zu sagen, okay, wir können übrigens gar keine Sicherheit garantieren. Es ist eine bittere Wahrheit, aber genau das, was du gerade beschrieben hast, diese Form des Terrorismus, die werden wir nicht komplett verhindern können. Und deshalb sind es sozusagen Scheinlösungen, die da jetzt verkauft werden für das gute Gewissen oder für die Debatte, ne?
Ich würde auch noch einen Punkt dazu machen. Ich meine, man muss sich eigentlich mal anschauen, was diese Form von Terrorismus, die sehr niedrigschwellig, mit sehr wenig Aufwand, sehr wenig Organisationsgrad eigentlich funktioniert, wie viel die dann auslöst. Also ich, am Ende verändere ich das Gesicht eines freiheitlichen, demokratischen Staates mit einer solchen Tat, weil dann alle aus den Schubladen Sachen rausholen. Und das ist also von dem, was da am Ende rauskommt, unterm Strich, an Veränderung, ist das ganz schön krass. Damit belohne ich ja quasi diese Art von Terrorismus. Also ich finde das hochschwierig. Wir werden uns niemals vor diesen Formen richtig schützen können. Man kann da sicher Präventionsarbeit machen. Man kann gucken, in diesen Asyllagern und in diesen Heimen, wie komme ich da ran? Gebe ich da Gelder? Prävention, Deradikalisierung und so weiter. Aber gegen so niedrigschwelligen Terrorismus ist nicht eine absolute Sicherheit zu holen. Und das suggeriert der Sicherheitspolitik immer.
Es liegt mir echt fern, so eine Medienschelte zu machen. Ja. So. Deswegen es ist gleichzeitig ist, wenn man so die Medien beobachtet, es geht immer nur in eine Richtung. Das, was aus dem Parlament, was aus den politischen Debatten, in parteipolitischen Debatten stattfindet, das wird in den Medien kanalisiert und wiedergegeben. Ich frage mich so ein bisschen, warum keiner der Medien mal das Geschenk aufgegriffen hat und einfach mal die Fragen zu stellen, die Markus ja schon angesprochen hat. Wie soll das Messerverbot helfen? Wenn man das mal, also ich...
Es gab da ein Messerverbot.
Das kommt noch dazu.
In Solingen auf dem Volksfest war ein Messerverbot.
Aber wir hatten ja sogar den Jagdverband auf unserer Seite, der irgendwie einfach mal die richtigen Fragen stellte. Wieso, wie kann das sein? Was soll das helfen? Wen trifft ihr damit tatsächlich? Und das sind so Fragen, die nicht gestellt wurden. Und ich glaube, ein Grund, der da auch noch hinzukommt, und das muss man zumindest der Politik auch anlasten, es waren ja gerade mal 7 Wochen zwischen dem Anschlag und der Entscheidung, dass dieses Gesetzespaket durchkommt im Bundestag. Jetzt verlängert sich das noch. Aber das war ein unglaublicher Schweinsgalopp, den die da vorgelegt haben. Du hattest ja nicht mal Zeit, dir das alles kritisch anzugucken, aber umso mehr hätten die Medien ja auch sagen können, Stoppschild, wir müssen hier mal innehalten, wir brauchen hier eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Wer, wenn nicht die Medien, müssen sowas tun? Aber das ist leider nicht passiert.
Ja, genau, du hast schon gesagt, es ist so ein bisschen, wenn wir über KollegInnen schimpfen, sozusagen über andere Medien, wirkt das immer ein bisschen, oder sind wir zurückhaltend, aber an der Stelle müssen wir, glaube ich, echt von einem Medienversagen sprechen oder vom Journalismusversagen. Was könnte denn oder sollte, ihr habt schon mal Dinge angesprochen, müsste in der nächsten Debatte, die wird ja kommen, so die nächsten Verschärfungen werden kommen, ist womöglich auch wieder ausgelöst durch einen Anschlag, ohne jetzt zynisch sein zu wollen, müssen wir uns ja darauf einstellen, dass diese Debatten jetzt nicht aufhören mit dem Sicherheitspaket, dem sogenannten, zumal es ja auch noch eben gar nicht komplett abgeschlossen ist. Aber was müssten eigentlich Medien, was müsste in der Debatte anders laufen, bevor wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, was eigentlich unser Anteil bei netzpolitik.org sein können und warum es uns manchmal vielleicht auch gelingt, diesen Kontrapunkt zu setzen und was wir tun können, damit es uns in der Zukunft wieder gelingt. Was wünschen wir uns von den KollegInnen? Was wünschen wir uns von der medialen Debatte?
Was wünsche ich mir von der Zivilgesellschaft? Wäre noch die nächste Frage. Vielleicht müsste die Zivilgesellschaft dann auch Pläne in der Schublade haben. Also vielleicht einfach die Kommunikation von Anfang an gleich raus. Also weil es passiert irgendwas und dann kommt sofort, wir müssen jetzt da und dieses Spiel Sicherheitspolitik geht halt immer nur über Verschärfen, 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 mehr Befugnisse, mehr Geld, mehr Budget, was und so weiter. Und da einen Kontrapunkt und die richtigen Fragen.
Hier ist unser 100 Milliarden Präventionspaket. Das muss jetzt umgesetzt werden.
Ja, vielleicht gleich die Debatte am Anfang, wenn sie sofort in Richtung mehr Repression, Überwachung, Befugnisse, Geld für Sicherheitsapparat entgleist, sie quasi eine Alternative anzubieten. Also ich meine, das wäre für Zivilgesellschaft, das ist natürlich schwierig, aber
ich will trotzdem die Medien noch nicht ganz außen vor lassen, finde ich einen guten Vorschlag und einen guten Punkt, aber was muss der Journalismus besser machen?
Vielleicht darf er nicht so getrieben sein von der eigenen Angst, dass vielleicht, und die ist ja auch nicht ganz falsch, dass die AfD an Macht gewinnt und an Einfluss gewinnt, sondern tatsächlich den Schritt zurücktreten und erstmal die einfachen Fragen stellen, bei den Sachthemen bleiben und einfach mal genau diese Fragen stellen, die wir ja auch stellen. Wie kann ein Messerverbot helfen? Die Medien können ja, sie könnten ja sogar das Anliegen ernst nehmen. Sie können ja sagen, wir wollen erstmal den Anspruch ernst nehmen, den die Politik da formuliert, dass mehr Sicherheit in diesem Lande nötig ist. Wenn ich das nur mal als Voraussetzung nehme, dann kann ich ja schon die richtigen Fragen stellen. Bringt das was? Wen trifft das? Vor allem, welche marginalisierten Gruppen trifft das? Eine Frage, die ganz selten gestellt wird. Und so überraschter war ich eben auch, wie du schon sagtest, Markus, dass die Taz da Artikel rausgehauen hat, wo man sich fragt, wo kommen die denn plötzlich her? Wie undifferenziert kann man sein? Wie oberflächlich behandle ich das Thema? Und ich glaube, erstmal diese Fragen zu stellen nach der Nützlichkeit, nach dem Zweck dieser Mittel und sie dann erstmal in Frage zu stellen. Und dann kann ich im zweiten Schritt, und das wäre schon viel erwartet, eine breite Debatte darüber anstoßen und fragen, welche Grundrechte sind davon betroffen? Das wäre mein persönlicher Wunsch. Ich meine, daran arbeiten wir die ganze Zeit, das zu fragen. Und dann auch wieder darauf zu schauen, Grundrechte für wen? Ja, das ist, wie Markus schon sagte, wir mittelalten Leute, die durch den Görlipark laufen hier in Berlin, werden nicht angehalten. Andere werden da ganz eher betroffen sein. So, und darum, das ist die Aufgabe von Journalismus. Und dann eben auch diese Fragen immer wieder in den politischen Betrieb reinzuspielen.
Und weg von diesem, ich denke schon auch weg von diesem Sportberichterstattungsmäßigen, also dieses, wie Regierung funktioniert, und das ist dann, wird dann super spannend, dann da geht halt dieses ganze Sachthemen, sind sofort raus, wenn es da Zwist gibt. Oh, da hat die Vertrauensfrage gestellt und dann geht's hin und her und was passiert, aber da wird in diesem ganzen, warum stellt denn, muss da die Vertrauensfrage stellen, das wurde in dem ganzen Streit in der SPD, aber es wurde nicht gesagt, da sind 6000 Mitglieder, die sagen, diese Art von Asylverschärfung widerspricht unserer sozialdemokratischen Auffassung von Menschenrechten und Solidarität. Und warum das so ist und dass Leute irgendwie, Abgeordnete, mit denen wir geredet haben, gesagt haben im Hintergrund, ja, das ist doch das die falsche Geschichte, die erzählt wird, das Narrativ. Wir erzählen nicht die guten Sachen von Migration und dass die Leute sagen, ja, mir stehen hier die Unternehmer auf der Matte, dem SPD-Abgeordneten, weil die sagen, ja, wir werden unattraktiv für Migration, uns rennen die und wir kriegen keine Leute, die Fachkräfte mehr, die hier arbeiten und so weiter. Also Und das kommt nicht vor. Das wird dann nur, ja, wer 1-0 für
wie
Scholz
oder
nicht?
Scholz halten?
Wie lange wird sich Scholz halten?
Und jetzt gibt es wieder Streit und Person XY fordert. Das will ich nochmal einen weiteren Punkt einbringen, den unser guter Freund und Kollege Arne Semsrott auch öfter stark gemacht hat in letzter Zeit. Diesen Forderungsjournalismus oder Forderungen abschreiben von PolitikerInnen, Personen, Politiker XY fordert, das immer in Überschriften zu packen und somit in den Diskurs reinzubringen, muss man vielleicht auch mal überdenken oder sollte man vielleicht auch lassen, weil man natürlich dann irgendwann, wenn man immer nur über die Forderungen berichtet, dann schafft man eine Realität. Das haben wir ja in dieser Asyldebatte sehr stark gesehen, auch schon vor Solingen. Wir haben die Geflüchtetenzahlen, die Migrationszahlen sind richtig niedrig im Verhältnis zu den Vorjahren und trotzdem sozusagen ging es in der Debatte immer nur darum, okay, wie können wir jetzt mit der Ausnahmesituation, so wie sie versucht worden ist, zu konstruieren, umzugehen. Und das befeuert man natürlich, da wird man Verstärker, wenn man einfach immer nur die Forderungen wiedergibt, ohne sie einzuordnen von PolitikerInnen auf der Sachebene. Okay, wir wagen jetzt gegen Ende nochmal ein bisschen den Blick in die Zukunft und ins Orakel. Wir haben schon gesagt, wir zeichnen am 4. November auf. Morgen ist US-Wahl. Die Ampelkoalition ist im absoluten Krisenmodus. Wir wissen nicht, wie die Situation ist, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber wir wissen, dass die Zukunft, die politische Zukunft sich verändern könnte. Also dass es nochmal, egal ob jetzt in einem Jahr oder in ein paar Monaten, dass es nochmal eine Ampelkoalition gibt, ist unwahrscheinlich. Die Zahlen sprechen gerade dafür, dass es eine konservative Regierung geben wird. Die CDU ist sozusagen auf dem Höhenflug. Die Grünen, das hast du schon angesprochen, Daniel, bringen sich in Stellung als möglicher Koalitionspartner für Schwarz-Grün. Die Linkspartei wird womöglich nicht mehr im Bundestag sein, wenn es ihnen nicht gelingt, drei Direktmandate zu erringen oder sie mit der neuen Parteiführung noch eine krasse Wende schaffen. Auch die FDP muss bangen, weil unabhängig davon, dass sie in Sachen Bürgerrechte ohnehin eingeknickt ist, womöglich wird es ein Bündnis Sarah Wagenknecht geben. Es wird womöglich eine starke AfD-Fraktion im Bundestag geben. Die Situation wird also alles andere als leichter, sondern sie wird eigentlich, müssen wir uns darauf einstellen, dass sie noch viel, viel krasser wird. Und dass das, was wir jetzt erlebt haben, einfach vielleicht nur ein Vorspiel war für das, was uns da blüht. Worauf müssen wir uns da einstellen? Worauf müssen wir achten? Was müssen wir mitnehmen?
Ich meine, du hast jetzt schon vieles gesagt. Also ich glaube, das wird schwierig, glaube ich, für alle, die für Grund- und Freiheitsrechte kämpfen, eine Repräsentanz zu haben. Ich fand mega enttäuschend, dieser Beitrag der BSW in der Debatte, da durfte auch nur einer was sagen. War ja sowas von nur auf so Migration und Ding. Also man könnte, ich dachte, dass sie da ein Stück anders seien, aber okay, das ist nun wirklich der schäbigste Populismus, der da abgefahren wurde. Also da ist nichts zu erwarten, glaube ich. Mhm. Und deswegen, ich weiß nicht, bin gespannt, wie sich bürgerrechtliche Positionen Lautstärke verschaffen in Zukunft. Also da muss diese gesamte Szene, Bewegung, die Menschen, die da drin arbeiten, die müssen die Köpfe zusammenstecken, glaube ich, erstmal.
Ja, ich glaube, es wird sich an der medialen Öffentlichkeit was verändern müssen. Auch darüber, wie wir, also wir merken es ja zum Teil selber oder stellen uns darauf ein, wir werden weniger Gesprächspartner in diesem Bundestag künftig haben, aufgrund dieser Verschiebung, die du gerade schon beschrieben hast, irgendwo, die abzusehen sind. Und gleichzeitig werden wir anders kommunizieren müssen und Gegenpositionen, Alternativen, Gegenbilder in den Diskurs reinbringen müssen als Schnittstelle zwischen NGO und parlamentarischem Betrieb. Und da wird sich auch die Zivilgesellschaft, glaube ich, und wird sich Gedanken machen müssen, sie kommt gar nicht umhin, darüber nachzudenken, wie gehen wir künftig damit um in einer politischen Gemengelage, die noch mehr dagegen steht, was wir wollen, die noch weniger Gelder uns zur Verfügung stellt und wo der Angriff von vor allem von rechts, aber es breitet sich ja immer weiter aus, noch massiver gegenüber ein Großteil der Bewegung geht, die von unten aus der Gesellschaft heraus Alternativen und Gegenpositionen bringen. Und ich glaube, da haben wir eine ganz, also als Netzpolitik würde ich sagen, haben wir da die Rolle, diese Stimmen zu bringen, stärker zu bringen. Und ich glaube, es geht nicht nur mehr mit Analysen. Also wir haben ja sehr stark den Fokus auf Analysen. Ich glaube, wir müssen noch stärker einordnen. Wir müssen Meinung bringen. Wir müssen die Stimmen dagegen bringen. Und wir müssen den Leuten nicht nur uns an den politischen Betrieb richten, sondern wir müssen auch ganz klar uns an die LeserInnen richten und sagen, wir präsentieren ein anderes Bild, eine andere Einordnung, wir bilden ab Alternativen zu diesem herrschenden Diskurs, der mittlerweile, und das ist so mein Resümee, wo wir am Anfang darüber sprachen, worüber, was war eigentlich so schockierend, der Diskurs ist so kaputt mittlerweile, so klar auf rechts verortet, dass wir tatsächlich vor der Frage stehen, wie kommen wir darin noch vor?
Ich glaube, dass diese Grund- und Freiheitsrechte, Menschenrechte sind elementar. Das ist so ein Anker, den man gegen das Wegdriften in autoritäre Strukturen, in faschistische Strukturen oder was auch immer da in diesem rechten Modell kommt. Also ich glaube, menschenrechtliche Positionen sind schwer mit diesen rechten Positionen vereinbar. Und deswegen ist das wichtig, sie laut zu formulieren und sie als Gegenmodell hinzusagen. Humanität, Menschenrechte, Grundrechte, Freiheit gegen dieses, irgendjemand wird hart regieren und irgendwie den Sack hier zumachen, damit was auch immer passiert. Also, ja, da müssen wir die nächsten Jahre ganz gut drauf aufpassen.
Sind wir schon fast am Ende, aber ich will noch mal eine Schleife drehen, weil es mich doch noch beschäftigt, und zwar die Grünen. Die sind ja eigentlich die Partei, die in der Ampelkoalition diejenigen sind, die am stärksten das mit der Zivilgesellschaft immer gemacht haben. Die sind richtig lange in der Opposition gewesen, haben nicht nur in die Klimabewegung, sondern eben auch in viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen gute Verbindungen und haben sich durchaus, so habe ich es jedenfalls am Anfang wahrgenommen, das auch als ihre Rolle verstanden, deren Perspektiven in den Bundestag und in die politische Debatte einzubringen und auch in die Regierung einzubringen und da eine Brücke zu sein. Also der Koalitionsvertrag hat ja richtig stark auf versprochen, dass es andere Formen von Teilhabe der Zivilgesellschaft geben soll, dass es dann Ausgleich geben soll, dass nicht nur Industrieinteressen, Wirtschaftsinteressen so stark sind, sondern eben auch die Zugänge für Zivilgesellschaft stärker sein sollen, besser sein sollen und eine größere Rolle spielen sollen. Erwartet ihr, dass das komplett vom Tisch ist sozusagen? Habt ihr da noch Hoffnung bei den Grünen, dass sie vielleicht sich dessen auch noch wieder bewusst werden und dann auch diese Rolle noch spielen könnten als Verstärker und Mittler in den Bundestag und in eine Regierung rein?
Schwer zu sagen. Also ich glaube, klar, die Grünen kommen natürlich aus so einer zivilgesellschaftlichen Bewegungsperspektive, aber es ist auch schon viel Zeit vergangen, seit sie da wirklich nah dran waren. Und was ich jetzt so spüre in Kreisen, denen es um Grund- und Freiheitsrechte geht, ist eine große Enttäuschung. Aber und das ist ja ein weites Feld. Politisch ist es ja nicht, das ist also dieses progressive bürgerrechtliche Feld, was ja irgendwie von FDP bis Linkspartei geht. Und ich spüre da bei Leuten eine große Ratlosigkeit und Enttäuschung und Heimatlosigkeit. So. Und ich glaube nicht, dass die Grünen sich als Bürgerrechtspartei wieder berappeln werden. Ich kann mir das schwer vorstellen. Aber in der Opposition, wenn sie denn in eine Opposition kommen würden, lässt sich natürlich anders agieren auch.
Sie ist ja gerade auch in so einer merkwürdigen Zwischenphase. Also sie hat einerseits, glaube ich, leckt sie ordentlich ihre Wunden, nachdem sie jetzt 3,5 Jahre mit der FDP zusammen in der Koalition saß, wo ja eben genau dieser Counterpart immer war. Wirtschaft versus Klima, Bürgerrechte, Grundrechte, alles. Also den ganzen grüne Anstrich, der im Koalitionsvertrag war, der ist ja gelb immer wieder übertüncht worden. Und da ist dann eine komische Mischfarbe rausbekommen. Das hast du ja sogar mal das Farbspiel.
Farbspiel
hat Markus ja auch mal gemacht, genau.
Achso, ja, wenn man es mit Rot
mischt. Wenn man es noch mit Rot mischt, genau. Okay. Die ganzen Farben. Ja, also ich glaube, einerseits sind diese Blessuren da, dann, und das hat ja mittlerweile Folgen. Die grüne Jugend ist, in die Führungsriege der grünen Jugend ist in vielen Landesverbänden abgetreten. Der Vorstand ist weg.
Sieht aus der Partei aus.
Genau. Und die gucken jetzt mal, wie es bei der Linken läuft. Und dann habe ich gerade personelle Wechsel in großen Teilen der Führungsebene der Grünen. Und es ist völlig unklar, wohin es führt. Klar ist nur, Habeck baut da gerade seine eigenen Getreuen. Der installiert die dort. Und die machen sich bereit für den Wahlkampf, wenn er denn so kommt, am 28. September.
Bündnis Robert Habeck. Nein.
Genau.
BRH.
BRH. Und deswegen finde ich es auch schwer zu sagen. Ich glaube nur, bei der CDU, wenn sie denn eine Regierung mit der CDU eingeht, wird es nicht viel besser aussehen. Da habe ich die die gleichen Pole und sie werden da den gleichen Herausforderungen gegenüberstehen. Und ich glaube, da ist das Bild, ich sagte schon, was Habeck darauf hat, ist eher, er will die Merkel-Mitte abgreifen, Merz soll die eher am rechteren Rand abfischen und das soll das breite Bündnis werden. Und ich sehe da auch, wenn, dann überhaupt nur die Hoffnung in der Opposition. Da wollen die Grünen gerade nicht hin.
Okay, das heißt, wir stellen uns auf jeden Fall darauf ein, dass es nicht leichter wird, um es jetzt mal sehr vorsichtig zu sagen. Außerparlamentarische Opposition wird wichtiger.
Und Engagement der Leute auch. Ich glaube auch, dass Leserinnen, Hörerinnen, Hörer etwas machen müssen. Ne? Also ich glaube, das funktioniert nicht einfach so mit, ja, wird schon irgendwie werden. Das ist halt stehen jetzt ein bisschen im Schlamm so, ne? Und es ist jetzt ein bisschen schwieriger, sich zu bewegen, aber das heißt dann noch lange nicht, dass man verloren hat. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass Leute nicht die Hoffnung verlieren und da, ja.
Okay, das finde ich jetzt, ich habe jetzt gerade noch das Bild, ist ein schönes Bild, aber statt Fortschritt sozusagen, statt der Fortschrittskoalition stehen wir jetzt im Schlamm, statt Fortschritte zu machen, stecken wir jetzt im braunen Schlamm fest.
So habe ich es nicht formuliert, aber okay.
Das war jetzt nur das Bild, das ich gerade im Kopf hatte. Daniel, du hast es gerade eben schon mal angesprochen, welche Rolle wir als Netzpolitik.org spielen können. Da würde ich dich zum Schluss trotzdem nochmal bitten, sozusagen, wo siehst du unsere Rolle, wo müssen wir als Netzpolitik.org stärker ran?
Also ich glaube, es sind drei Sachen. Die eine machen wir bewährt seit Jahren, das sind die Analysen. Das heißt, wir schauen dahin, wo viele keine Zeit haben hinzugucken, Gesetzestexte und wie sich da Prozesse abbilden und bestimmte Positionen abbilden und hinterfragen die auch oder machen da auch Gegenpositionen auf und stärker, die nicht so gut zu Wort kommen. Der zweite Punkt sind Alternativen. Also das ist etwas, was wir bei der Chatkontrolle sehr gut beständig gemacht haben und was auch Wirkung gezeigt hat. Welche Maßnahmen tragen keine Früchte? Im Gegenteil, sie beschädigen vor allem die Grundrechte von marginalisierten Gruppen, aber auch von allen anderen. Das wäre ein Punkt, den ich sehr stark machen würde. Und dann das dritte ist eben das Einordnen. Tatsächlich auch im Kopf haben, uns lesen sehr viele Menschen. Und da auch immer wieder klar zu machen, unsere Position ist dezidiert eine andere als die, die ihr gerade in der Ampelkoalition vorfindet. Und diese zu formulieren, stark zu machen und auch reinzubringen in den Diskurs, das halte ich für, ich glaube, das wird unsere zentrale Rolle sein in den nächsten Jahren.
Darauf bereiten wir uns vor, liebe HörerInnen. Wir danken euch, dass ihr das möglich macht, diese Arbeit jetzt und in Zukunft mit euren Spenden. Auch dieser Podcast ist spendenfinanziert. Wenn ihr uns unterstützen könnt, dann macht es sehr gerne. Ihr finanziert damit nicht nur sozusagen für euch, sondern auch für die Leute, die es sich nicht leisten können, unseren Journalismus, der ohne Paywall und Werbung für alle zugänglich ist. Falls ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann sendet sie uns gerne an podcast@netzpolitik.org. Und ansonsten, ja, den Kopf oben halten. Die Zeiten werden nicht einfacher, aber aufgeben sollten wir nicht. Danke euch, Daniel, Markus. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ciao. Bis dann.